Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei uns geht es heute zunächst um Geld, um viel Geld für Impfprogramme in ärmeren Ländern und künftige Corona-Impfstoffe. Wir sprechen gleich über die Online-Geberkonferenz der Impfallianz Gavi. Wir gehen dann der Frage nach, warum die natürliche Ozonreinigung bei Dürren stark nachlässt, und blicken schließlich auf die Weiterentwicklung der Genschere CRISPR-Cas, wodurch größere Abschnitte im Erbgut ausgetauscht werden können. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Heute ruft die Impfallianz Gavi bei einer Online-Konferenz die Regierungen der Welt zu Spenden auf. Das Ziel: 7,4 Milliarden Dollar. Damit will Gavi in den nächsten 5 Jahren 300 Millionen Kinder gegen die wichtigsten Krankheiten impfen und so 8 Millionen Todesfälle verhindern. Ein Teil des Geldes soll aber auch dazu dienen, einen möglichen Covid-Impfstoff gerecht zu verteilen. Das sind wichtige Ziele, aber wie lassen sie sich effektiv umsetzen? Dazu gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der die Konferenz von seinem Berliner Homeoffice aus verfolgt hat. Volkert, zunächst einmal, was macht diese Impfallianz Gavi eigentlich?
Also Gavi ist im Jahr 2000 gegründet worden, als die Impfraten im globalen Süden deutlich zurückgingen. Und da ist der private Sektor, vor allem auch Bill Gates, zusammengekommen mit Geldern aus Regierungen. Und die haben wirklich in den ärmsten Ländern der Welt Impfprogramme aufgelegt. War ein Riesenerfolg. Gavi impft im Moment etwa die Hälfte aller weltweit geborenen Kindern. Also eine ganz wichtige Organisation.
Die EU hat ja schon Anfang Mai viel Geld für die Entwicklung einer Covid-Impfung eingeworben, auch über 7 Millionen Euro. Ist das nicht ausreichend für die Entwicklung und Verteilung?
Ja, also damals sind ja 8 Milliarden Dollar zusammengekommen. Viel Geld, nebenbei ein bisschen weniger als die Rettung der Lufthansa kosten soll. Dieses Geld wird in Entwicklung und Produktion von Covid-19-Tests, von Medikamente und Impfstoffe gehen, und verteilt wird das Geld zum Teil über CEPI, das ist die Koalition für die Vorbereitung auf Epidemien, und dann eben auch über die Impfallianz Gavi. Und diese beiden Organisationen, die repräsentieren unterschiedliche Finanzierungskonzepte. Englisch würde man sagen Push und Pull, also Schieben und Ziehen. CEPI gibt Firmen Geld für die Impfstoffforschung, also bevor sie wirklich den Impfstoff haben. Aktuell werden da 9 Projekte unterstützt, unter anderem auch das Tübinger Unternehmen CureVac. Soll die Gavi geht sozusagen andersrum vor und sagt, wir garantieren euch die Abnahme von Impfstoffen, wenn ihr sie denn habt, und will damit einen sicheren Markt garantieren und so die Impfstoffforschung antreiben.
Push oder Pull, die Firmen werden also geschoben oder gezogen in Richtung Impfstoff. Müssen sie überhaupt da noch was selbst finanzieren?
Ja, tatsächlich. Also die öffentlichen Mittel, die alleine reichen bei weitem nicht aus, um die Entwicklung eines Impfstoffs zu finanzieren. Die Firmen müssen selber noch viel Geld in die Hand nehmen, aber Tatsache ist, noch nie war der Anteil der öffentlichen Förderung so hoch, und deshalb fordert Ärzte ohne Grenzen, dass dafür auch ganz konkret Gegenleistungen vereinbart werden, dass die Impfstoffe möglichst zum Selbstkostenpreis abgegeben werden, und das ist kein Selbstläufer. CEPI zum Beispiel, die haben ursprünglich gesagt, Firmen, die von uns Geld bekommen, die müssen die Patente breit zur Verfügung stellen, damit dann auch andere da die Impfstoffe billig herstellen können. Dieser Passus wurde aber schnell geändert, wahrscheinlich weil die Pharmaunternehmen sich nicht auf diese Bedingungen einlassen wollten. Und auch Gavi setzt nicht ganz breit günstige Preise durch. Der Pneumokokken-Impfstoff zum Beispiel, für den müssen Ärzte ohne Grenzen und auch Länder mit mittlerer Wirtschaftskraft viel höhere Preise bezahlen. Und das bedeutet, dass damit weniger Kinder geimpft werden können. Und Ärzte ohne Grenzen sehen die Gefahr, dass dieses Problem auch bei einem Covid-Impfstoff sich wiederholen könnte, wenn Gavi wirklich allein die globale Verteilung organisiert.
Bei der EU-Geberkonferenz Anfang Mai haben ja viele Regierungschefs und auch die Bundeskanzlerin betont, dass ein Impfstoff ein globales öffentliches Gut sein sollte, also nicht das Eigentum eines Unternehmens oder eines Landes, damit eben alle wirklich Zugang zu diesem Impfstoff haben. Wie lässt sich das organisieren?
Ja, also erstmal dieses grundsätzliche Ziel, das wurde wieder auf dieser Konferenz von allen Politikern betont, und aktuell ist die Weltgesundheitsorganisation dabei, da wirklich Kriterien für zu entwickeln. Da wird wohl drinstehen, zuerst wird medizinisches Personal geimpft, dann besonders gefährdete Personen, aber wie der Impfstoff wirklich auf die Länder verteilt wird, im Verhältnis der Einwohnerzahl zum Beispiel oder dahin, wo die Epidemie dann gerade besonders aktiv ist, diese Fragen sind völlig offen, und es wird schwierig sein, das durchzusetzen, diese faire Verteilung. Verteilung, denn es gibt so einen Impfnationalismus. Gerade die USA und China, die scheinen hier einen Wettstreit zu sehen. Da geht es nicht nur um die Gesundheit der Bevölkerung, da geht es auch um Wirtschaftskraft. Wer die Impfung als erster hat, kann die Fabriken wieder schneller hochfahren. Und die USA haben zum Beispiel 1,2 Milliarden in den Impfstoff gesteckt, den die Universität Oxford zusammen mit AstraZeneca entwickelt. Da haben sie sich 300 Millionen Dosen für die Amerikaner gesichert. Als erstes haben allerdings die Engländer Zugriff, 100 Millionen Dosen haben die reserviert und hergestellt wird das Ganze im Serum Institute of India. Und die haben gesagt, wir wollen natürlich erst die Inder versorgen. Also das wird ganz schwer, hier klar zu kriegen, wer wirklich was bekommt. Und das muss man machen, bevor es dann wirklich den Streit um die Impfdosen gibt, bevor der Impfstoff da ist.
Das klingt nach jeder Menge Problemen. Gibt es auch Positives zu berichten von dieser Online-Geberkonferenz heute?
Ja, durchaus. Also die Pharmafirmen zum Beispiel sind zu großer Kooperation bereit. Das ist ganz ungewöhnlich. Beim Thema Covid-19 ist es so, dass viele konkurrieren um den besten Impfstoff. Aber am Ende wird es mehrere Impfstoffe brauchen. Und die Pharmafirmen, die nicht zum Zuge kommen, die haben gesagt, wir stellen unsere Fabriken dann zur Verfügung, um einfach mehr Impfstoff schneller herstellen zu können. Also solche Kooperationen, die sind ganz ungewöhnlich. Und was Gavi betrifft, die Organisation ist wirklich in den ärmsten Ländern vor Ort und wird ganz sicher eine wichtige Rolle spielen. Deshalb ist das Geld da auch gut investiert. Die möglichen Probleme liegen auf dem Tisch, die müssen gelöst werden. Aber fest steht, Impfstoffe sind die kosteneffektivste Gesundheitsmaßnahme. Das gilt für Covid-19, das gilt aber auch zum Beispiel für Masern. Wir sollten nicht vergessen, die ganz normalen Impfprogramme müssen weiterlaufen. Während Covid-19 im Tschad zum Beispiel wird nicht mehr gegen Masern geimpft und das ist ein ganz großes Problem. Beim Ebola-Ausbruch im Kongo sind letzten Endes mehr Menschen an Masern gestorben, weil nicht geimpft wurde, als an Ebola. Also das müssen wir verhindern und dafür braucht Gavi Geld und das ist dann auch wirklich gut investiert.
Milliarden für die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen, unter anderem auch eines Covid-19-Impfstoffs. Hintergründe von meinem Kollegen Volkert Wildermuth von der Online-Konferenz der Impfallianz Gavi. Der meteorologische Sommer hat am 1. Juni begonnen. Der astronomische folgt am 20. Juni, dem Tag der Sommersonnenwende. Das ist die Jahreszeit, in der es häufiger zum sogenannten Sommersmog kommt. Das heißt, vor allem erhöhte Ozonwerte, die unter anderem aus Stickoxiden aus Autoabgasen entstehen. Die Stickoxidemissionen sind nun zurückgegangen, doch erhöhte Ozonwerte treten nach wie vor auf. Warum das so ist, das zeigt jetzt eine Studie im Fachjournal Nature Climate Change, Details von Volker Mrasek.
Warum kommt es in heißen mitteleuropäischen Sommern noch immer zu unverändert hohen Ozonkonzentrationen in der Luft, obwohl doch der Ausstoß von wichtigen Vorläufersubstanzen, den Stickoxiden, EU-weit fast halbiert wurde? Die Autoren der neuen Studie glauben, ein entscheidendes, bisher fehlendes Teil in diesem Sommersmog-Puzzle gefunden zu haben. Es liege an gestressten Wäldern, sagt Studienleiterin Mayun Lin, Atmosphärenforscherin an der Universität Princeton in den USA.
Wir haben eine überraschende Kette von Auslösern gefunden. Der Klimawandel führt zu heißeren und trockeneren Wetterepisoden. Daraus resultieren Dürren, die Pflanzen stressen und dazu führen, dass sie nicht mehr so viel Ozon aus der Luft entfernen. Diese Rückkopplung mit der Vegetation gab es auch während der stärksten Ozonepisoden im Sommer 2018 und 2019 in Deutschland und vielen anderen Regionen Europas.
Die Blätter von Bäumen und anderen grünen Pflanzen haben an ihrer Oberfläche viele kleine Spalten. Durch die sogenannten Stomata nehmen sie Kohlendioxid auf, das sie zum Aufbau ihrer Biomasse benötigen, aber auch Ozon. Dadurch entziehen Wälder der Luft beträchtliche Mengen des gesundheitsschädlichen Sommersmoggases. Bei langanhaltender Hitze und Trockenheit funktioniert dieser natürliche Reinigungsprozess aber nicht mehr. Kim Pilegaard, Professor für Umweltwissenschaften an der Technischen Universität von Dänemark.
Bei einer Dürre öffnen Pflanzen ihre Stomata kaum noch. Sie machen das, um Wasserverluste über ihre Blattoberflächen zu vermeiden. Dadurch nehmen sie dann aber auch nicht mehr so viel Ozon auf. Das heißt, es verbleibt mehr davon in der Atmosphäre. Das ist der zentrale Punkt in unserer Veröffentlichung.
Eingeflossen in die Studie sind unter anderem Langzeitmessungen des Deutschen Wetterdienstes am Hohen Peißenberg in Bayern. Auch sie waren bisher rätselhaft. Zwar ging der Gehalt von Stickoxiden in den Messdaten stark zurück, der Pool von Ausgangsstoffen für die Ozonbildung wurde also viel kleiner. Trotzdem blieb die Zahl von Sommersmogtagen mit Überschreitungen gesetzlicher Richtwerte praktisch gleich. Die Physikerin Dagmar Kubistin leitet die Spurengasgruppe beim Wetterdienst und betreut die Messungen am Hohen Peißenberg.
Insgesamt wird die Luft sauberer, aber vor allem in heißen Sommern. Bei Extrembedingungen kommt es noch weiterhin zu hohen Ozonwerten.
Für ihre Studie fütterten die Forscher die gemessenen Ozontrends in ein Erdsystemmodell. Dabei zeigte sich, simuliert man darin auch Wechselwirkungen mit der Vegetation, lassen sich die hohen Smogwerte besser erklären. Wälder im Hitze- und Trockenstress nehmen bis zu 70% weniger Ozon auf als unter normalen Bedingungen, so Atmosphärenforscherin Mayun Lin.
Unsere Ergebnisse stimmen nicht mit vorherigen Studien überein. Sie legten nahe, dass sich der Klimawandel nur schwach auf die Ozonwerte auswirkt. In diesen Studien wurde aber auch noch nicht berücksichtigt, dass die Vegetation unter Trockenstress viel weniger Ozon aus der Luft entfernt.
Dagmar Kubistin fürchtet, dass hohe Ozonwerte in Zukunft noch häufiger auftreten werden.
Hitzewellen geht man davon aus, dass sie jetzt in den nächsten Jahren zunehmen. Man hat es schon in den letzten 20 Jahren gesehen, dass sie in Europa zugenommen haben. Und dadurch könnte es zu erhöhten oder vermehrten Überschreitungen von Ozon auch kommen.
Um das zu verhindern, müsse der Ausstoß von Stickoxiden noch stärker reduziert werden, folgert Umweltwissenschaftler Pielegor. Demnach wären zum Beispiel noch effektivere Abgaskatalysatoren für Autos nötig, aber nicht nur das.
Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, denn ohne ihn hätten wir nicht so viele Dürre-Episoden. Das würde uns also auch beim Ozon helfen.
Natürliche Ozonreinigung durch die Vegetation lässt bei Dürren stark nach. Das war Volker Mrazek. CRISPR-Cas heißt das inzwischen nicht mehr ganz so neue Wunderwerkzeug der Gentechnik. Mittlerweile ist es 8 Jahre her, dass diese Genschere entdeckt wurde. Aus einem einfachen Schneidwerkzeug ist ein ganzer Werkzeugkasten geworden. Immer feiner und exakter sollen die Schnitte im Erbgut erfolgen. Und das möglichst fehlerfrei. Nun haben Pflanzenforscher in Karlsruhe die Methode so weiterentwickelt, dass sie nicht nur kleinste Veränderungen durchführt, sondern auch größere Abschnitte im Erbgut austauschen kann. Im Nebenstudio sitzt mein Kollege Michael Lange, Wissenschaftsjournalist. Michael, wozu brauchen die Genforscher eine Genschere nun fürs Grobe?
Sie brauchen natürlich keinen groben Schnitt, der Schnitt muss weiterhin fein sein. Aber sie wollen jetzt die groben Teile des Erbguts neu zusammensetzen. Das sind die, die auch unter dem Mikroskop zu sehen sind, die Chromosomen. Und Chromosomen, der Mensch hat 46 davon, da gibt es eine ganze Reihe in jeder Zelle. Und die sehen unter dem Mikroskop aus wie so ein X, allerdings mit 4 Armen, die nicht unbedingt gleich lang sind. Manchmal zum Beispiel 2 kurze Arme und 2 lange Arme. Und die Forscher vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, die haben nun herausgefunden, wie man diese Arme vertauschen kann. Die beiden kurzen Arme zum Beispiel vertauschen oder einen kurzen und einen langen Arm vertauschen. Und das veröffentlicht das Team um Holger Puchter vom Botanischen Institut jetzt in der Fachzeitschrift Nature Plants.
Und wie funktioniert dieses neue Verfahren? Kann man das alles mit ein und derselben Schere machen oder braucht man eine Schere fürs Grobe und eine fürs Feine?
Nein, man braucht nach wie vor nur Scheren fürs Feine. Das sind die klassischen Scheren, im Grunde genommen Typ CRISPR-Cas9, die ja in der Wissenschaft schon seit Jahren für Aufsehen sorgen. Allerdings muss man 2 Scheren verschieden programmieren und muss 2 verschiedene Schnitte durchführen. Man kann also sozusagen mit einem in der rechten Hand, einem in der linken Hand und dann kann man einen Teil aus dem Chromosom herausschneiden. Und dieser Teil, der muss dann natürlich genau definiert sein, deshalb die vorherige Programmierung. Und dann werden die Chromosomen neu zusammengebaut. Und dieser Zusammenbau, den machen allerdings nicht die Wissenschaftler, den überlassen sie nach wie vor der Natur. Denn die Natur, die jongliert auch sonst ohne Wissenschaft mit diesen Armen und vertauscht die schon mal, allerdings nach dem Zufallsprinzip. Und die Wissenschaftler schauen sich das einfach an, kontrollieren das nachher und wählen die Chromosomen aus, die genau die richtigen Arme an der richtigen Stelle haben. Und so haben sie dann am Schluss die gewünschte Neuordnung der Chromosomenarme.
Entwickelt hat das Holger Puchter vom Botanischen Institut des KIT. An welchen Pflanzen hat der Wissenschaftler diese Technik ausprobiert?
Ja, das ist die Lieblingspflanze der Genetiker. Genetiker die Ackerschmalwand Arabidopsis, relativ unscheinbar, so ein wucherndes Ackerunkraut mit feinen Blüten. Und die ist in der Molekularbiologie und in der Pflanzenzüchtung so beliebt, weil sie so ein kleines Erbgut hat. Das ist einfach alles überschaubar und es hat nur 5 Chromosomen. Also der Mensch hat 46 und viele Nutzpflanzen haben sogar noch mehr Chromosomen. Und mit 5 Chromosomen ist das halt relativ einfach und das ist gut für die Analyse.
Was ist nun der Vorteil, wenn die Pflanzenforscher größere Bereiche des Erbmaterials austauschen können, als ganz genau schauen und ganz ziseliert sozusagen schneiden können?
Ja, am besten ist natürlich, sie können beides. Und das große Schneiden, das ist eigentlich nur für die Kombination wichtig. Denn im Erbgut liegen ja immer bestimmte Erbanlagen nebeneinander. Und wenn zwei Erbanlagen auf dem gleichen Chromosomenarm liegen, dann werden sie oft gemeinsam vererbt. Grundsätzlich kann man sagen, je näher zwei Gene beieinander liegen, desto häufiger werden sie gemeinsam vererbt. Genetiker nennen das Kopplung. Und diese Kopplung will man überwinden. Man kann es vielleicht ganz einfach erklären. Die Forscher oder auch Pflanzenzüchter, die wollen immer mehr Ertrag haben. Aber da liegt direkt ein Gen daneben, was für schlechtere Abwehrkräfte sorgt. Und das wird dann immer automatisch mitverändert. Und diese Kopplung, die muss halt verhindert werden. Und die kann man durchbrechen, indem man große Teile des Erbguts verpflanzt und diese Kopplung gewissermaßen aufhebt.
Und welche Möglichkeiten, was meinen Sie, ergeben sich dadurch für die Pflanzenzüchtung?
Auf jeden Fall sehr viele, denn Pflanzenzüchtung ja, geht auf jeden Fall. Ja, für die ist das besonders wichtig. Bei menschlichen Zellen sind diese groben Umordnungen nicht so angebracht. Aber in der Pflanzenzüchtung ist diese Kopplung total wichtig. Also man kann es sich zum Beispiel erklären an dem Beispiel der Tomate. Die Tomate, die wurde ja durch klassische Züchtung groß und saftig. Nur dummerweise schmeckt sie jetzt nicht mehr und hat wenig Vitamine. Und natürlich wollen Pflanzenzüchter heute eigentlich eine große, saftige Tomate, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gut schmeckt und dann am besten noch Vitamine hat und relativ robust ist. Das heißt, hier geht es die ganze Zeit darum, bestimmte Eigenschaften zu koppeln. Und so wie die Natur koppelt, ja, ist es oft nicht so, wie der Mensch es haben will. Und jetzt mit diesem Verfahren, mit dem man die Arme der Chromosomen verpflanzen kann, kann man sich gewissermaßen neue Kopplungen ausdenken, sodass neue Eigenschaften miteinander kombiniert werden. Also theoretisch ist jetzt vieles möglich, aber man muss schon zugeben, in der Praxis ist das noch ein weiter Weg. Das wird sicher noch einige Jahre dauern, bis wir da Pflanzen sehen, die tatsächlich diese neuen Kombinationen besitzen.
Mein Kollege Michael Lange über eine Genschere fürs Grobe. Pflanzenforscher haben mit der CRISPR-Cas-Technik die Möglichkeit geschaffen, ganze Chromosomen umzubauen. Und bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute in aller Ausführlichkeit von und mit Magdalena Schmude.
Eine Studie zur Wirkung von Hydroxychloroquin basiert wohl auf fragwürdigen Zahlen. Die Studie, die eine erhöhte Sterberate durch die Gabe des Mittels bei Covid-19-Patienten beschrieben hatte, war Ende Mai in der Fachzeitschrift The Lancet erschienen. Weil nicht klar ist, woher die Daten stammen, auf denen die Studie basiert, haben die Herausgeber des Journals den Artikel mit einem Warnhinweis versehen. Er soll erneut geprüft werden. Nach Informationen der britischen Zeitung The Guardian stammen die Daten von einer amerikanischen Firma, die sie nach eigenen Angaben von 671 Krankenhäusern in 11 Ländern erhalten hat. An dieser Darstellung gibt es Zweifel. Auch eine zweite Studie, die im New England Journal of Medicine erschienen ist und die Wirkung von Herzmedikamenten bei Covid-19 untersucht, ist betroffen. Auch für diese Untersuchung hatte die Firma die Patientendaten beschafft. Archäologen haben die bisher größte bekannte Monumentalanlage der Mayas entdeckt. Die Anlage im Süden Mexikos besteht aus einem aufgeschütteten rechteckigen Plateau, das mehr als 1,4 Kilometer lang und 400 Meter breit ist. Sie wurde vermutlich um das Jahr 1000 vor Christus errichtet, also in der frühesten Phase der Besiedlung der Region durch die Mayas. Der Boden des Plateaus ist 10 bis 15 Meter höher als die Umgebung und diente vermutlich für zeremonielle Zusammenkünfte. Durch seine Größe bot der Versammlungsort besonders vielen Menschen Platz, schreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature, anders als die später errichteten Maya-Pyramiden. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung enthält auch Hilfen für Wissenschaft und Forschung. In einem sogenannten Zukunftspaket sind Technologien aufgelistet, die besonders gefördert werden sollen, um den Wissenschaftsstandort Deutschland zu stärken. Darunter Elektromobilität und Kommunikation, die Forschung an künstlicher Intelligenz sowie Quantentechnologie und Wasserstofftechnik. Außerdem soll die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen finanziell unterstützt werden, auch um in Zukunft besser auf neu auftretende Erreger reagieren zu können. Insgesamt enthält das Konjunkturpaket Maßnahmen mit einem finanziellen Aufwand von 130 Milliarden Euro. Astronomen entdecken ein Himmelskörperpaar, das Erde und Sonne ähnelt. Während die meisten Exoplaneten um sogenannte rote Zwerge kreisen, die hauptsächlich Infrarotstrahlung abgeben, gibt der Zentralstern Kepler-160 Licht im sichtbaren Bereich ab und ist nur wenig kälter als die Sonne. Einer seiner Planeten, der Exoplanet mit der Bezeichnung KOI-456.04, kreist außerdem im passenden Abstand um ihn herum, um auf seiner Oberfläche lebensfreundliche Temperaturen zu ermöglichen. Falls eine Atmosphäre den Planeten umgibt, herrschen dort nach Berechnungen der Forschenden Durchschnittstemperaturen um 5 Grad Celsius. Der Planet ist knapp zweimal so groß wie die Erde und braucht 378 Tage, um seinen Zentralstern einmal zu umrunden. Mais steht seit über 6000 Jahren auf dem Speiseplan. Gut erhaltene menschliche Skelette, die in einer Begräbnisstätte in den Bergen von Belize in Mittelamerika gefunden wurden, lassen diesen Rückschluss zu. Weil an dieser Stätte über 10.000 Jahre Menschen beigesetzt wurden, konnten Forschende anhand von chemischen Veränderungen in den Knochen aus verschiedenen Zeitabschnitten Veränderungen der Ernährungsweise nachvollziehen. Demnach ernährten sich die Menschen in der Region zunächst von dem Wildgras Teosinte, einer Vorgängerart von Mais. Etwa 4000 vor Christus wurde dann zum ersten Mal Mais angebaut. 2700 Jahre vor Christus machte das Getreide bereits ein Drittel der Ernährung aus. 2000 vor Christus dann etwa 70%. Wie erfolgreich sich Berggorilla-Weibchen fortpflanzen, hängt von ihrem sozialen Status innerhalb der Gruppe ab und nicht von der Körpergröße wie bei den Männchen. Das haben Wissenschaftlerinnen vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig beobachtet. Je höher ein weibliches Tier in der sozialen Ordnung steht, desto häufiger bekam es Nachwuchs, berichten die Forschenden im Fachmagazin PLOS ONE. Für ihre Studie vermaßen sie Körpergröße und Rückenbreite von 34 Berggorilla-Weibchen, die in einem Nationalpark in Ruanda leben. Langjährige Verhaltensbeobachtungen lieferten Informationen über den Rang jedes Tieres im sozialen Gefüge der Gruppe sowie die Geburtenhäufigkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Säugetierarten gab es bei den Berggorilla-Weibchen keinen Zusammenhang zwischen der Körpergröße und damit der physischen Stärke und der Anzahl der Nachkommen. Stattdessen hatte der soziale Status einen positiven Einfluss auf den Fortpflanzungserfolg. Die Forschenden vermuten, dass ranghöhere Weibchen mehr Zugang zu den Männchen der Gruppe haben, sich dafür aber nicht körperlich durchsetzen müssen.
Und das waren unsere Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 4. Juni, das Versenken des Compton-Teleskops. Im Jahr 1991 hat eine US-Raumfähre das Compton-Gamma-Strahlen-Observatorium in eine 450 Kilometer hohe Umlaufbahn bugsiert. Compton beobachtete die energiereichste Strahlung aus dem All. Es entdeckte rund 200 neue Quellen im Bereich der Gamma-Strahlen, die noch intensiver sind als Röntgenstrahlung. Eines der Compton-Instrumente erstellte eine Karte der gesamten Milchstraße mit Hilfe der Strahlung des Isotops Aluminium-26. Dieses Element zeigt, wo vor relativ kurzer Zeit Sterne als Supernova explodiert sind. Gut 2000 Gammastrahlenausbrüche gingen Compton ins Netz. Zwar konnte das Teleskop nicht die exakte Position dieser damals völlig rätselhaften Explosionen feststellen, die Daten zeigten aber dennoch, dass die Ausbrüche in fernen Galaxien stattfinden und nicht in unserer Milchstraße. Somit war sofort klar, dass es sich um extrem energiereiche Phänomene handeln muss. Nach 8,5 Jahren im All fiel eines der drei Gyroskope an Bord aus. Diese Kreiselinstrumente sind nötig, um einen Satelliten im All präzise auszurichten. Die NASA fürchtete, dass nach dem Versagen eines weiteren Gyroskops Compton nur sehr schwierig zu steuern wäre. Daher wurde das ansonsten voll funktionsfähige Gamma-Observatorium heute vor 20 Jahren gezielt versenkt. Der rund 15 Tonnen schwere Satellit ist größtenteils verglüht. Aber etliche Teile dürften die Meeresoberfläche erreicht haben. Die Reste eines der Great Observatories der NASA liegen nun auf dem Grund des Südpazifiks.
Morgen stellen wir Ihnen ein Verfahren namens Barcoding, DNA-Barcoding vor, wie Bakterienspuren die Herkunft von Gütern und Menschen verraten. Und es geht um Covid-19-Schutzmasken, kein Problem für die Entwicklung von Kleinkindern. Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.